Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass Radio Dreieckland über Kurdistan berichtet. Meist jedoch in den zurückliegenden Monaten und Jahren über das türkische Kurdistan, über das nördliche Kurdistan. Wir mussten auch berichten, als ein Reporter von Radio Dreieckland, Stefan Waldberg, dort in Haft war und wieder freigekommen ist. Heute wollen wir einen anderen Teil Kurdistans beleuchten, nämlich das südliche Kurdistan. Dort gibt es im Irak eine autonome Republik Kurdistan. Gleichzeitig aber war diese autonome Republik Kurdistan in den letzten Wochen vor allem deswegen in der Presse, weil es Kämpfe zwischen Kurden, dieses Mal nicht Kämpfe gegen türkische oder andere Regierungstruppen, sondern zwischen Kurden gab. Im Studio nun Jan von der Türkei und Kurdistan-Gruppe, der uns etwas die Hintergründe dazu erleuchten will. Jan, du hast auch ein Interview geführt mit einem Mann aus der bundesdeutschen Regierung von der CSU, Herrn Riedl, der dort mit einer bundesdeutschen Delegation war und zurückgekommen ist. Zu Beginn vielleicht mal, kannst du kurz erzählen, welche Gruppen in irakisch-Kurdistan hier gegeneinander stehen?
Also zunächst mal, es gibt natürlich keine kurdische Republik in irakisch-Kurdistan, sondern nur einen föderalen Staat, der eigentlich von niemandem anerkannt ist. Im Grunde ist es diese sogenannte Schutzzone, die sehr wenig geschützt ist gegen Übergriffe von außen, eigentlich eher sowas wie ein großer Flüchtlingslager. Und das ist auch einer der Gründe, warum sich mittlerweile...
Es scheint, dass wir mit unseren Mikrofons etwas Schwierigkeiten haben. Wir versuchen es mal mit dem nächsten. Ich hoffe, dass...
Ja, bin ich jetzt drauf. Ja, also nochmal von vorne. Also im Grunde gibt es sowas wie eine kurdische Republik eigentlich nicht. Es hat zwar eine Art Staatsbildung gegeben, das heißt, wurde im Parlament gewählt, aber die... Der Staat wird von niemandem anerkannt und darf sich auch nicht als Staat bezeichnen und versucht jetzt irgendwie halt die Zukunft zu meistern. Im Grunde ist es ein großes Flüchtlingslager und nicht einmal eine Schutzzone.
Bisher ja in erster Linie garantiert eigentlich durch UN-Kontrolle.
Halb und halb, also die Hälfte des Gebietes steht unter einem Flugverbotsschutz durch die UN. Allerdings nur die Hälfte, der andere Teil wurde auch von den Kurden selbst dazu erobert. Das ist nicht ganz Kurdistan, die Ölfelder sind zum Beispiel nicht erobert worden. Und außerdem können die Nachbarstaaten ständig Überfälle auf dieses Gebiet machen. Neuerdings hat auch der Iran wieder mit Hubschraubern angegriffen und mit Artillerie sowieso in großem Umfang. Nun ist es zu Kämpfen gekommen zwischen den beiden führenden Parteien, der Demokratischen Partei und der Patriotischen Union Kurdistans. Ich denke, es handelt sich hauptsächlich um einen Machtkampf zwischen diesen Parteien, der an sozialen Problemen zwar ausgebrochen ist, an dem Problem, dass die Leute jetzt in ihre vom Saddam-Regime zerstörten Dörfer zurückgekommen sind und keine Lust haben, dort jetzt wieder die Großgrundbesitzer vorzufinden. Und dass es zwischen diesen Gruppen zur Auseinandersetzung gekommen sind, wobei sich die Demokratische Partei auf Seiten der Großgrundbesitzer dargestellt hat. Allerdings es nicht unbedingt so ist, dass die Patriotische Union immer auf der anderen Seite steht. Es ist eher ein Machtkampf zwischen diesen beiden Gruppen.
Wenn es um irakisch-Kurdistan geht, fallen immer zwei Namen. Das eine ist Barzani, das andere ist Talabani. Beide haben auch relativ gute Beziehungen zur Bundesrepublik, sind hier schon öfters gewesen. Zuletzt jedoch ist Talabani hier nicht empfangen worden. Er war in der Bundesrepublik vor kurzem jetzt wohl. Welche Auswirkungen hat denn die bundesdeutsche Politik da unten? Wie hat die bundesdeutsche Regierung welche Möglichkeiten, dort einzuwirken?
Also natürlich hat die Bundesrepublik nur beschränkten Einfluss in der Region, aber sie hat welchen. Und ich habe den Eindruck, dass auch die Bundesregierung wie andere Staaten mittlerweile dieses kurdische Projekt ganz fallen lässt. Das Interesse, was sie daran hat, ist es natürlich, dass es nicht mit Knall und Fall zusammenbricht und wieder 4 Millionen Flüchtlinge an den Grenzen steht, die man politisch kaum abweisen kann, wie das beim Golfkrieg der Fall war. Es ist nun aber so, dass viele Staaten, voran auch die Bundesrepublik und Frankreich, Russland, wieder ihre Beziehungen zum Iran, zu Irak normalisieren wollen, um dieses Ölexportverbot aufzuheben. Daran gibt es massives wirtschaftliches Interesse. Und das kann man vielleicht auch in einem größeren Rahmen stellen. Die USA haben nach dem Golfkrieg in dem ganzen Raum die Staaten, die noch Geld hatten, das heißt die arabischen Ölstaaten, völlig auf ihrer Seite gehabt. Und seitdem tun sie die gesamten Exporte fast in diesen Raum. Alle größeren Bestellungen oder sowas gehen in die USA und Europa, geht leer aus, das stinkt denen natürlich. Und nun ist so, dass die Bundesrepublik relativ ein gutes Verhältnis immer zum Iran gehabt hat, ganz gleich welche Regierung da dran war. Und ihr traditionell auch nicht schlechtes Verhältnis zum Irak jetzt versucht wieder aufzupolieren. Wobei ihnen entgegenkommt, dass sich diese beiden Staaten in letzter Zeit annähern. Und ich denke auch, dass der Hintergrund dafür, dass der Iran massiv im Moment die Kurden angreift, auf Seiten gegen die Patriotische Union Kurdistans, und dass der Iran im Moment ein bisschen die Dreckarbeit macht, diesen kurdischen Staat da zu destabilisieren, was Irak sich nicht leisten kann, weil sie wollen ja die Aufhebung des UNO-Embargos. Und wenn es dazu kommt, dass sie eine gefügige kurdische Fraktion haben, mit der sie dann irgendwann mal verhandeln können, dann hätten sie auch einen Trumpf gegen dieses UN-Mandat und gegen diese ganzen Sanktionen in der Hand. Wohlgemerkt, Saddam ist immer noch an der Regierung, es ist immer noch ein Terrorregime. Und ganz abgesehen davon, dass die Aufhebung der Sanktionen natürlich der Bevölkerung auch nützen würde, das ist klar. Und jetzt ist es schon auffallend, dass zwei deutsche Abgeordnete, der Erich Riedel und der Hans Stärken, erst kürzlich
beides im Irak waren. Beides ziemliche Experten in der Gegend und mit sehr guten Kontakten auf allen Seiten, also Hans Stärken vor allen Dingen in die Türkei hinein, zur türkischen Regierung hin, zur türkischen Militär hin auch. Riedel auch, da unten kein Unbekannter. Ja,
der Erich Riedel ist vor allen Dingen dadurch aufgefallen, dass er mal Koordinator für die Luft- und Raumfahrt war, bis 1993 als parlamentarischer Staatssekretär. Er hat auch eine unrühmliche Rolle bei diesen Peenemünde-Feiern der deutschen Raumfahrt gespielt, wo die grandiosen Erfindung der V2-Rakete gefeiert wurde, die im Zweiten Weltkrieg Tausende von englischen Zivilisten umgebracht hat und noch eine viel größere Zahl von Zwangsarbeitern bei der Herstellung gestorben sind. Gut, das nur so nebenbei zu diesen Personen. Was ich noch sagen wollte, dass die Reise schon ein seltsames Timing hat. Plötzlich reisen bundesdeutsche Politiker in den Irak, das ist völlig ungewöhnlich, nicht nur für Deutschland. Normalerweise reist da, wenn es nicht jemand offiziell von der UNO ist, höchstens mal ein türkischer Staatssekretär vorbei. Jetzt sind die also dort, kurz darauf kommt der Velayati, der Außenminister des Iran, in die Bundesrepublik. Über die Themen, die hier gesprochen wird, wird nichts gesagt. Stattdessen werden irgendwelche Anekdoten über Trinksitten erzählt. Und Velayati wird jetzt, kurz nachdem er in der BRD war, in den Irak reisen. Und für mich spricht das dazu, dass die Bundesrepublik zusammen mit Frankreich vor allen Dingen Morgenluft wittert, dass eine Normalisierung der Verhältnisse und in diesem Raum möglich ist und dass sie dann wirtschaftlich die Nase vorne haben gegenüber den Amerikanern wieder.
Du hast ein Interview geführt mit Erich Riedel nach seiner Rückkehr. Können wir das vielleicht gerade mal
spielen wir's mal
einspielen?
Ich war mit dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, Herr Dr. Hans Stärk, im Irak, weil ich seit einigen Jahren in München mit der Aktion Kinderhilfe zu tun habe. Das ist eine Aktion, wo schwerstverletzte irakische Kinder, zum Teil grässlich verstümmelt, aber am Leben, mit Hilfe deutscher Ärzte, Münchner Ärzte, wieder geheilt werden konnten oder jedenfalls so wiederhergestellt werden können, dass sie ein einigermaßen erträgliches Leben vor sich haben, was dazu kommt. Und das war der Hauptpunkt meines Besuches, dass aus den durch das Embargo verhängten Beschränkungen in der Lieferung von Arzneimitteln, von medizinischen Geräten und medizinischen Ausstattungen ausgerufen werden kann, dass das UNO-Embargo gelockert wird. Und deshalb wollte ich mich mal im Irak und auch bei Staatspräsident Saddam Hussein erkundigen, ob die Bedingungen, die die UNO gestellt hat bei der Verhängung des Embargos, wenn sie erfüllt sind, dass das Embargo aufgehoben wird oder teilweise aufgehoben wird, erfüllt sind. Und das ist die für mich interessante Botschaft gewesen, dass die Iraker sagen, alle Bedingungen haben wir erfüllt, aber die UNO, die Amerikaner vor allen Dingen, schieben immer wieder neue Bedingungen nach und deshalb wird das Embargo nicht gelockert. Und die Dummen und die Geschädigten sind ja immer die kleinen Leute. Im Übrigen mit dem Embargo, wissen Sie, da treffen Sie im Hotel in Bagdad Amerikaner mit kanadischen Pässen. Da kommen Chinesen und wenn sie fragen, wo die her sind, die leben in den USA und haben Reisepässe aus Taiwan. Da sind Italiener, da sind Franzosen, da sind, wie gesagt, Amerikaner, da sind Spanier, da sind Geschäftsleute da.
Ja, was machen die eigentlich im Irak? Es gibt ja dieses Embargo, das fragt
sich. Ja, die reden über Geschäfte. Das Embargo wird mit Sicherheit versucht, von diesen Leuten aufgeweicht zu werden. Wir Deutschen halten uns ja ganz streng an diese UNO-Entscheidungen, also an die Embargo-Vorschriften. Wenn man selbst im Irak ist, sieht man ja, was in Wirklichkeit los ist. Aber vor allen Dingen auch Amerikaner sind dort ganz massiv am Verhandeln. Und also ich möchte nicht wissen, was da alles hintenrum läuft. Das ist grausam.
Welche Wünsche der deutschen Wirtschaft sind Ihnen bekannt wegen Lieferungen in den Irak?
Im Irak? Jetzt zur deutschen Wirtschaft gibt es zwei Sehnsüchte, was das Ausland anbetrifft. Die eine Sehnsucht ist Frankreich und Deutschland und die andere ist Japan. Der Technologiestandard in Japan, das fasziniert die Iraker. Aber ich glaube, dass sich die Japaner mindestens so schwer tun wie die Europäer, erste Schritte in die Richtung zu tun. Ich glaube, dass wir Europäer sogar ein bisschen besser dran sind und an der Seite Frankreichs, wir Deutschen, dort wieder die Ersten sein werden.
Ich hatte vorhin schon nochmal gefragt, ob Sie auch nach den vermissten wahrscheinlich 180.000 Kurdinnen gefragt haben.
Natürlich hat dieses Thema eine Rolle gespielt und Sie bekommen im Irak darauf eine klare Antwort. Wir haben mit den Kurden heute keine Probleme. Die Auseinandersetzungen im Norden des Irak haben viele Menschenleben gekostet, mit Sicherheit Zehntausende. Sie müssen natürlich in dem Zusammenhang weit zurückgehen bis in den irakisch-iranischen Krieg. Das lässt sich auch nicht in Listen aufführen, sondern das sind die traurigen Opfer von Auseinandersetzungen in einem Religionskrieg, sage ich mal, wie sie nur in einem Religionskrieg möglich sind. Das weiß der Irak auch, nur die Toten können sie auch nicht mehr lebendig machen. Das Beste, was im Nahen Osten passieren könnte, wäre Frieden. Das sind ja reiche Länder, der Irak, der Iran.
Ja, die technische Qualität, dieser technische Hall, der in dem Interview drin war, liegt weder an der allseits bekannten Staats- und Regierungsferne von Radio Dreieckland noch an der Telekom, sondern ist einfach ein Fehler, der bei der Aufnahme im Studio unterlaufen ist. Wir wollten euch dieses Interview dennoch nicht vorenthalten von Inhalten her. Doch kommen wir zurück auf den Konflikt zwischen den verfeindeten kurdischen Gruppen in Irakisch-Kurdistan. Meine Frage nun, was sind denn diese unterschiedlichen Ziele dieser Gruppen und warum sind sie dabei, sich da unten die Köpfe einzuschlagen, statt gemeinsam gegen die äußeren Feinde zu stellen? Was ist denn so der große ideologische Unterschied und was bezwecken, was wollen denn diese Gruppen für den Irak, für das irakische Volk erreichen?
Eine sehr komplexe Frage, ich probiere es mal kurz zu machen. Und zwar ist es so, dass das gemeinsam gegen die Feinde stellen würde ja voraussetzen, dass die Hoffnung gibt, dieses Projekt durchzuziehen. Ich denke, das haben in Südkurdistan nicht alle Leute aufgegeben, aber innerhalb der großen Parteien weiß ich nicht. Der Chef der Demokratischen Partei, Mesut Barzani, hat jetzt gesagt, das Gebiet sollte unter UNO-Kontrolle, unter UNO-Mandat gestellt werden, wobei er natürlich genau weiß, dass das eine völlig utopische Geschichte ist. Die UNO hat danach nicht gekräht und wird danach nicht krähen. Der Nachsatz ist wichtiger. Er hat damit gesagt, das Experiment eines autonomen Kurdistans wäre gescheitert. Das könnte vielleicht die Ausgangsposition für Verhandlungen sein. Also das Gesicht zu haben, zu verhandeln mit dem irakischen Regime um eine Teilautonomie. Dabei sind seine Forderungen relativ gemäßigt. Umgekehrt tut Talabani von der Patriotischen Union Kurdistans weitergehende Forderungen stellen. Vor allen Dingen, er will weiterhin das im kurdischen Gebiet liegende Kirkuk. Und in Kirkuk liegt der größte Teil des irakischen Erdöls in der Umgegend, einer der größten Erdölzentren überhaupt weltweit. Und das ist der eigentliche Zankapfel auch zwischen den Kurden und der irakischen Regierung, dass die irakische Regierung das Kontrolle über das Erdöl natürlich nicht hergeben will. Und nebenbei unterstützt Talabani auch andere oppositionelle Gruppen in anderen Ländern. Zum Beispiel darf die PKK auf seinem Gebiet sich bewegen, wird zwar nicht direkt unterstützt, aber sie darf sich dort bewegen, das macht viel aus. Und es gilt auch für die iranischen Kurden. Und von daher würde ich denken, dass jetzt im Moment angesagt ist, so mit internationalem Druck die Talabani-Fraktion in die Knie zu zwingen, um dann nachher mit Barzani angenehmer verhandeln zu können. Dreckarbeit macht, wie gesagt, der Iran, und Türkei und Irak sehen sich das freundlich an.
Ich denke, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über Kurdistan berichten. Ich danke dir jedenfalls, dass du zu uns ins Studio gekommen bist.